Ihr Lieben, hier in der Jakobi-Gemeinde in Freiberg, vielen Dank für die gewinnende Freundlichkeit, mit der ihr uns aufgenommen habt und mit dieser warmherzigen Offenheit, die wir hier spüren in dieser Gemeinde, in dieser Kirche am heutigen Vormittag. Ich kann das gut gebrauchen. Danke für diese Einladung und für diese Gelegenheit, für diese Herausforderung. Ich nehme sie gern an. Israel ist ein herausforderndes Thema. Es hat mich in meinen früheren Jahren oft genervt. Und ich bewundere den Mut in einer Kirche in dieser Größe, die Israel-Flagge aufzuhängen. Das ist in den seltensten Fällen anzutreffen und auch möglich, weil es Kämpfe auslöst, schwerste Auseinandersetzungen. Es hat mich deshalb genervt in meinem Leben, weil ich spürte, mit diesem Thema ist ein Anspruch verbunden. Und jedes wesentliche Thema löst ja eine andere Reaktion aus und dieses Thema einen besonderen Ärger in meinem Herzen, tief in mir. So weit, dass es ja zu enormen Spannungen unserer Verwandtschaft gekommen ist. Und ich muss auch und bekenne das gerne sagen, also dass ich nicht der Erfinder bin, sondern bin meiner Frau sehr, sehr dankbar, dass sie mich liebevoll mit einer, mit einer langmütigen Geduld an dieses Thema herangeführt hat. Ich hätte das so nicht erfassen können. Ich habe viel Hilfe gebraucht. Und ich denke, heute ist es deshalb gut, dass ich jetzt nicht als derjenige komme, der alles Mögliche Neue und Interessante bringt. Gott sei Dank, wenn es dabei ist. Es geht mir mehr darum, dass wir uns für Israel miteinander verbinden. Und ich glaube auch, dass Gott das gefällt, weil Israel seine große, riesige Leidenschaft ist. Und das Thema Nummer eins ist in der ganzen Bibel, rein statistisch gesehen. Warum sind das jüdische Volk und Israel für uns Christen wichtig? Diese Frage hat mir Daniel geschrieben und die möchte ich gern darüber schreiben, der möchte ich gern folgen. Ich glaube, dass wir ja geprägt sind in unserem Glauben, eigentlich Lebenshilfe durch den Glauben und unsere Gottesbeziehung zu bekommen. Unsere Lieder drücken das oft aus, diese persönliche Beziehung zu ihm und dass wir dankbar sind, wenn er uns hilft, wenn wir Antworten auf unsere Fragen bekommen, er und ich. Lebenshilfe, glaube ich, und die Gemeinde auch da hineingenommen ist in diesen Prozess, dass ich mit diesem Leben zurechtkomme. Und manche, die spüren, dass das Leben so eine große Herausforderung ist, dass sie dem nicht gewachsen sind, die haben Gott sei Dank erkannt, dass sie ihr Leben Jesus geben können und ihn zum Herrn in ihrem Leben machen können und dadurch viel bessere Karten haben und auf eine ganz andere Position bekommen. Und diese deutsche Kugelstoßerin und Olympiasiegerin Yemisi Magdalena Oguleum, ich kann es kaum aussprechen, Ogulee, hat uns das ja vorgemacht, dass sie mit ihrer Trainerin vor dem Kampf gebetet hat und auch ständig immer wieder während des Kampfes um persönlichen sportlichen Erfolg. Ich glaube, von der Reformationszeit an, durch den Pietismus hindurch und auch die Aufklärung hindurch, hat sich diese Haltung sehr verstärkt, dass wir Gott persönlich suchen und seine Berührung in unserem Leben erwarten, sein Eingreifen. Aber spätestens mit dem Nationalsozialismus ist, glaube ich, in unserem Land etwas zutage getreten und haben es verschiedene Menschen dann aufgenommen, dass Israel ein geradezu Schicksalsthema ist. Der deutsche Führer hat es zu einer Hauptaufgabe erklärt, dieses Volk auszurotten. Zumindest europaweit. Und auch die DDR-Regierungen haben gespürt, dass da ein wichtiges Potenzial ist, allerdings für sie negativ. Und sie haben mit den Juden nichts am Hut gehabt. Im Gegenteil, sie haben auch in der DDR PLO-Terroristen ausgebildet. Von meiner kirchlichen Prägung her habe ich ein distanziertes Verhältnis zu dem Volk Israel. Ich habe das eher so entsprechend kirchlicher Tradition im übertragenen Sinn alles verstanden. Das Land Israel steht für das Land des Glaubens und das darf ich einnehmen. Das Volk Israel, das Gott einst erwählt hat, das gäbe es jetzt nicht mehr und das ist jetzt die Kirche. Der Gott Israels ist zuerst der Vater Jesu Christi und damit unser Gott. Bis mir Gott etwas gezeigt hat bei meiner dritten Israelreise, während einer Schabbatfeier hat er wie den Vorhang beiseite gezogen vor meinem Herzen, vor meinem Geist. Und ich hatte mit einem Mal einen ganz anderen Zugang zu diesen Wahrheiten, nämlich, dass ich spürte, die Juden sind aktuell immer noch das von Gott erwählte Volk wie kein anderes auf dieser Erde. Und Gott steht zu ihnen leidenschaftlich. Und der Gott Israels hat sein Wort von damals weitgehend schon erfüllt und liebt dieses Volk immer noch. Und ist immer noch auf der Basis seines biblischen Wortes mit diesem heute real existierenden Volk Israel unterwegs. Damit hat Gott einen weiteren Bereich vom Reich Gottes offenbart, nämlich über die individuelle Beziehungsebene hinaus. Dass es offensichtlich nicht nur um Gott und mich, um Gott und Gemeinde, um Gott und Kirche geht, sondern er hat noch ein anderes Thema, das ihm sehr wichtig ist. Mit einem Mal bekamen verschiedene Worte Jesu im Neuen Testament für mich einen tieferen Sinn. Zum Beispiel der Beginn des berühmten Gleichnisses vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen im Lukas-Evangelium Kapitel 15. Da heißt es, ein Vater hatte zwei Söhne. Das war für mich eine Offenbarung. Und mir wurde klar, wir haben uns sehr oft mit dem jüngeren verlorenen Sohn identifiziert, auch als Kirche, wenn es hochkommt. Und gut, wenn man das geschafft hat, so ehrlich zu sein, zu sagen, das betrifft mich. Aber mit der Zeit wurde mir immer sympathischer und kam mir immer näher, auch der ältere Sohn in diesem Gleichnis. bis ich dachte, es könnte auch angemessen sein, die beiden Söhne, den Jüngeren, auf die Kirche zu beziehen, den älteren Sohn möglicherweise auch auf das Volk Israel. Da gibt es Charakterzüge, die passen sehr gut. Jesus hat ja vielleicht auch, wenn er dieses Gleichnis erzählt und ausschmückt, die Geschichte des Volkes Israel im Blick. Denn da gab es ja mehrfach zwei Söhne in einer Familie und am Anfang dieses Volkes. Und er kannte diese Geschwisterkomplikationen, die es da gegeben hat und von denen er dann in diesem Gleichnis Lukas 15 erzählt. Wir denken in der Geschichte Israels bei den Erzvätern eben an Ismael und Isaak oder an Jakob und Esau, wie sich also enorme aufgeladene Konflikte da anbahnten und entladen haben und bearbeitet werden mussten. Und ich habe mich gefragt eben, ob diese Konflikte nicht auch eine Entsprechung in der Völkerwelt haben. In den verschiedenen Stämmen, Völkern und Nationen, die es seit der Sprachenverwirrung da am Turm zu Babel gegeben hat, wo Gott die Völker geschaffen hat. Seitdem stehen sich zwei Größen in der gesamten Welt gegenüber. Und einerseits das Volk Israel und andererseits die Größe aller übrigen Völker. Und da bitte ich jetzt, die erste Folie einzublenden. Weil aus dieser gesamten, aus der Summe aller Völker hat Gott dieses eine Volk herausgerufen und hat eine Wahl getroffen. Er hat es erwählt, auserwählt, herausgewählt aus allen anderen Völkern. Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 6 bis 7 lesen wir nach der Basisbibel: Du, Israel, bist ein besonderes Volk. Du bist heilig für den Herrn, deinen Gott. Der Herr, dein Gott, hat dich erwählt als einziges Volk. Unter allen Völkern der Erde sollst du ihm gehören. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, hat der Herr euch angenommen. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt. Denn du bist ja das Kleinste unter allen Völkern, sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Und diese Erwählung, vielleicht, die schafft einen Konflikt. Vielleicht kennt ihr das so aus der Schulzeit, wenn Mannschaften gewählt wurden, zwei vorn hingestellt wurden und die haben sich dann aus allen anderen ihre Mannschaften zusammengestellt. Wer wird zuerst gewählt, wer wird gar nicht gewählt und wird dann einfach noch zugeteilt. Da weiß man, was es für eine Bedeutung hat, gewählt zu sein oder nicht gewählt zu sein. Und jede Frau weiß das, was es bedeutet, erwählt zu sein oder eben auch nicht erwählt zu sein. Und diese Erwählung Israels als Volk und Land aus allen Nationen schafft in der gesamten Völkerwelt eine Spannung. Ist ganz klar. Es gibt einen sogenannten Erwählungsneid, dass diese herausgehobene Position dazu führt, dass andere entweder neidisch sind darauf oder mit diesem Anspruch, der da mit verbunden ist, mit diesem Selbstbewusstsein, dass sie damit Probleme entwickeln. Und das entdecke ich durch die gesamte Geschichte hindurch, dass Gott herausfordert, dass Gott eine solche Spannung immer wieder geradezu herbeiführt. Er führt diese Spannung herbei, wenn er Abraham aus seiner Heimat herausruft und dann in ein Land führt, das er ihm gezeigt hat, aber dort ja schon Leute wohnen. Das heißt, der Abraham muss sich mit den Leuten dort arrangieren. Sie müssen einen Weg finden, um dort gemeinsam zu wohnen. Und da stört Gott, da stört der Abraham. Und das macht Gott öfter so, auch als Israel dann in das verheißene Land kommt. Da werden sie nicht willkommen geheißen. Da entsteht die große Frage, wieso ihr oder wir? Und dasselbe Prinzip beobachten wir auch bei Jesus, wenn er in Israel kommt, in Israel da ist, umhergeht und auf Menschen zugeht, da vielleicht an der Zollstation und sagt, folge mir nach. Hallo? Da ist er ja nicht willkommen oder das ist ja nicht das, was die Leute längst erwartet haben, sondern da greift er ja ein in ihr festgefügtes Lebenskonzept und stört und ruft heraus und sagt, ich habe einen ganz anderen Plan für dich, folge mir nach. Und so, glaube ich, fordert uns auch Gott mit seinem Volk Israel heraus, indem er sagt, das ist das erwählte Volk und der Segen für euch als Nationen hängt mit diesem Volk zusammen, wie ihr mit diesem Volk gemeinsam lebt. Im fünften Buch Mose, im Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 10, lesen wir einen Satz. Bitte die nächste Folie. Da heißt es bei Israel unten drunter unter diesem Bild in Rot geschrieben, ihr seid meine Zeugen, sagt der Herr zu Israel. Ihr seid der Knecht, den ich erwählt habe. Das heißt, wenn Israel Gottes Zeuge ist, das bedeutet, wir brauchen Israel, um etwas über Gott zu erfahren. Sie sind diejenigen, die sehr nahe dran sind, näher dran als wir, die uns etwas über Gottes Wesen und wie das so läuft mit ihm sagen können. Aber dieses Volk, nein, ich wollte noch was anderes sagen. Gott hat diese Erwählung nie zurückgenommen. Im Neuen Testament, speziell der Apostel Paulus, hat das noch einmal deutlich unterstrichen. Wenn man die Geschichte Israels liest im Alten Testament, da denkt man ja, oh, die haben das nicht gecheckt, wurden dem nicht gerecht. Und so wie das die Kirche in früheren Jahrhunderten gesagt hat, die haben es vergeigt. Aber Paulus ist im Grunde nach dem Studium der Geschichte Israels zu dem Ergebnis gekommen, Gott hat Israel nicht verworfen. Wir lesen es im Römerbrief, Kapitel 11, Vers 1 und 2. Nun frage ich, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Antwort, auf keinen Fall. Er sagt, ich selbst bin ja ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er einst erwählt hat. Und das hat, glaube ich, etwas mit uns Christen zu tun, mit einem jeden persönlich. Dass wir uns fragen müssen, das kommt dann noch einmal, wie ich persönlich eigentlich in meinem Herzen, in meinem Denken und Glauben mit dieser Erwählung Israels zurechtkomme. Da brauchen wir aber dann noch einige Ergänzungen, die anschließend kommen. Und diese Bedeutung Israels erhält sich bis zum Weltgericht. Am Ende der Welt wird es ja so sein, wie Jesus im Matthäusevangelium Kapitel 25 erzählt. Da geht es ausdrücklich nicht um meine persönliche Beziehung zu Jesus, sondern in einem Gleichnis vom Weltgericht, da geht es um die Beziehung der Völker zu diesem Volk Israel. Da lesen wir im Matthäusevangelium: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und dann kommt dieses, dass diese Taten offenbar werden. Und danach sagt Jesus: Was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Am Ende geht es darum, was dem Volk Israel von der Völkergemeinschaft gegeben wurde oder vorenthalten wurde. Die Beziehung zu diesem Volk spielt dann eine ewigkeitsrelevante Rolle. Und jetzt ein nächster Punkt, möchte ich übergehen zu diesem Konflikt in der Kirchengeschichte. Diese Erwählung Israels hat in der Kirchengeschichte eine sehr große Rolle gespielt. Nicht nur Israel selbst hatte mit dieser Erwählung Schwierigkeiten, sondern auch die Christen durch die Kirchengeschichte hindurch in höchstem Maße. Jesus kam noch und hat gesagt: Ich bin gekommen für die verlorenen Schafe des Hauses Israel. Und der Apostel Paulus hat gesagt: Ich würde am liebsten das Heil verlieren, wenn ich nur meine Freunde im Volk Israel retten und gewinnen könnte. Aber in der Kirchengeschichte ist dann hervorgetreten eine unglaublich dramatische Demütigung, Verfolgung Israels bis hin zur versuchten Auslöschung dieses erwählten Volkes. Ja, Jesus vermochte auch führende Juden nicht zu bewegen, ihm zu folgen. Das war für ihn ein gewaltiger Schmerz. Aber die früheren Kirche hat sich an Gottes Stelle gesetzt und hat gleich mal selbst versucht, das Gericht an Israel zu vollziehen. Sie haben diesen Schmerz nicht ausgehalten. Und auf dem gleichen Konzil, auf dem unser apostolisches Glaubensbekenntnis beschlossen wurde, sozusagen, das, was wir vorhin gebetet haben, 325 nach Christus in Nicäa, da hat anschließend der römische Kaiser an die Gemeinden einen Brief geschrieben. Ich zitiere daraus: Konstantin August an die Gemeinden. Als beim Konzil von Nicäa die Frage des heiligen Festes Ostern aufkam, wurde einstimmig beschlossen, dass dieses Fest von allen und überall am gleichen Tag gefeiert werden sollte. Denn es erschien jenem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten, welche verdorbene Schufte ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen. Es ist nur gerecht, dass sie in ihrem Sinn erblindet sind. Es ist daher passend, wenn wir die Praktiken dieses Volkes zurückweisen und in aller Zukunft das Begehen dieses Festes auf eine legitimere Art feiern. Lasst uns also nichts gemeinsam haben mit diesem äußerst feindlichen Pöbel der Juden. Vom 13. Jahrhundert an konnte es sein, dass in Europa Juden zur Taufe gezwungen wurden. Taufe oder Tod oder Auswanderung hieß oft die Alternative. Der Hass wurde so immens, dass sie öffentlich bekennen mussten, also nicht nur von Herzen her, sondern es laut sagen mussten, zum Beispiel: Hiermit widersage ich jedem Ritus und jeder Beobachtung der jüdischen Religion, indem ich all ihre Zeremonien verachte, die ich früher gehalten habe. Wir werden keine Beschneidung am Fleisch praktizieren, noch das Passafest oder den Schabbat oder irgendein anderes Fest feiern, das mit der jüdischen Religion zu tun hat. Ich denke, diese Vehemenz, diese emotionale Intensität, mit der Juden verfolgt, abgelehnt, vertrieben, in den Tod getrieben, ausgelöscht wurden, hat etwas damit zu tun, was in unserem Herzen emotional abgeht, wenn wir uns mit dem Volk Israel auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist eine bleibende Aufgabe, mit den immer häufig werdenderen Dokumenten über den Umgang der Kirche mit Israel uns auseinandersetzen und es einfach mal an uns heranlassen und auch mal fragen, was war denn in der Geschichte unserer Familie, unserer Gemeinde, unseres Ortes da in der Vergangenheit? Wir wissen heute von transgenerationalen Traumata. Wir wissen, dass die Geschichte nicht vorbei ist, sondern dass sie bis in die Gegenwart hinein, bis in das einzelne persönliche Leben hinein fortwirken. Wie können wir uns heute dazu positionieren? Damit sind wir bei der Arbeit, die wir uns in der gegenwärtigen Situation stellen sollten, nämlich diese Arbeit durch diese Geschehnisse in Israel in der Geschichte, uns hindurchzuarbeiten und zu einem Standpunkt zu finden, zu einer Positionierung zu gelangen. Die gegenwärtige Situation vermittelt einen ziemlich klaren Eindruck, zumindest bei mir. Nach dem 7. Oktober haben sich in Deutschland Politiker aller Ebenen wie auf Knopfdruck auffällig deutlich zu Israel bekannt, sodass ich mich schon gewundert habe. Aber wenige Wochen später begann sich das Blatt zu wenden. Die Solidarität verschwand zugunsten einer eigenartigen Israel-Kritik. Die pro-palästinensischen Demonstrationen, die offen ihren Hass auf Israel zeigten, wurden häufiger. Das Vorgehen Israels gegen den bestialischen Terror der Hamas begann dann. Und dieses Handeln Israels geschah unter strengster Beobachtung der internationalen Gemeinschaft. Israel hatte nicht die Möglichkeit, nach militärischen Grundsätzen zu handeln, wo man ja aus Überraschung mit Schnelligkeit und Stärke und Überlegenheit handeln muss. Sonst erzielt man keinen Erfolg. Und sofort setzte auch die psychologische Kriegführung ein. Ich möchte wiederholen, die Worte, die ich von Olaf Scholz gehört habe in den ersten Tagen nach diesem Massaker in Israel, die haben sich mir sehr eingeprägt. Er sagte sinngemäß und wörtlich: Wenn Israel das Recht auf Selbstverteidigung abgesprochen und es als Aggressor dargestellt wird, handelt es sich um eine perfide Umkehrung des Täter-Opfer-Zusammenhanges. Inzwischen kann man, wenn man will, klar erkennen, dass es bei dem Ganzen um die nackte Existenz Israels geht. Und ihr könnt bitte schon die nächste Folie einblenden. In der Grundsatzcharta der Hamas steht: Palästina ist allen Generationen der Muslime bis zum heutigen Tag und bis zum Tag des jüngsten Gerichts als islamisches Land und Erbe vermacht. Die Palästina-Frage kann nur durch den Dschihad gelöst werden. Und in Artikel 15, sobald die Feinde muslimisches Land betreten, wird der Dschihad zur individuellen Pflicht eines jeden Muslims. Gegenüber der Besetzung Palästina durch die Juden muss zwingend das Banner des Dschihad erhoben werden. Es besteht also keinerlei Existenzrecht auf dieser Grundlage für Israel innerhalb der arabischen Welt. Obwohl Israel im November 1947 völkerrechtlich durch die Vereinten Nationen dieses Land zugesprochen wurde. Vom ersten Tag der Existenz des jüdischen Staates an ist klar, dass die Bedrohung Israels nicht ein Kampf um bessere soziale oder gerechtere materielle Verhältnisse sind im Gazastreifen, um die Verteilung der Unterstützung oder was auch immer. Das ist es definitiv nicht. Denn arabische Arbeitnehmer bescheinigen es immer wieder, dass bei den Israelis sie es viel besser haben als bei eigenen arabischen Arbeitgebern und dass sie deshalb lieber nach Israel zum Arbeiten gehen. Und diese beabsichtigte Auslöschung Israels ist ein Phänomen, das viel älter ist, als ich bisher dachte. Nochmal kurz zu dieser Darstellung, die unterstreicht dieses Zitat: Das erste Opfer eines Krieges ist die Wahrheit. Ihr seht auf dieser Kameraeinstellung dieses Kameramannes, dass er so geschickt aus dieser Kampfsituation da oben einen Bildausschnitt herausfiltert, dass die Aussage genau umgekehrt ist, dass der Angreifer, dass der Täter zum Opfer wird. Ich bitte jetzt um die nächste Folie. Da lesen, die habe ich offensichtlich gar nicht dargestellt. Die meine ich, jawohl. Da heißt es im Psalm 83, also das ist schon 2500 und mehr Jahre zurück. Da sagen die Feinde Israels: Kommt, wir wollen sie vertilgen, dass sie kein Volk mehr seien, dass an den Namen Israel nicht mehr gedacht werde. Danke. Und jetzt komme ich zu den nächsten Folien, wo ich einen Schritt wage, wie wir das durch diese oder in dieser Zeit proaktiv wagen können und gestalten können. Wie können wir denn diesem Auftrag, Israel zu begegnen und zu segnen, gerecht werden? Vielleicht über eine positive Haltung und ein positives Denken ihnen gegenüber hinaus. Ich knüpfe noch einmal an und dazu wäre es gut, jetzt die nächste Folie zu sehen, an diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Vater hatte zwei Söhne. Übrigens, ich habe lange gesucht, um überhaupt eine Darstellung zu finden, wo zu Lukas 15 oder zu diesem Thema ein Vater hatte zwei Söhne, überhaupt zwei Söhne dargestellt wurden. Meistens nur der eine Sohn. Gut, bei Kees de Kort bin ich also fündig geworden und habe das eingescannt. Nächste Folie. Ich glaube, wir können uns gut damit abfinden, und so ist es ja oft geschehen, dass wir den jüngeren Sohn sehen als den Repräsentanten der Gläubigen aus den Nationen, der vielleicht auch für Kirche und für die sogenannten Heidenchristen steht. Okay, und dann als nächstes, auf der anderen Seite der ältere Sohn, der Gläubige aus den Juden. Sie stehen sich gegenüber, sie kennen sich vielleicht kaum und der eine geht ja dann seiner Wege, der andere bleibt zu Hause, entsteht eine große Distanz. Wie, glaube ich, auch jahrhundertelang zu den Juden, wie schon dargestellt, entstanden war. Nächste Folie. Es wäre eine große Möglichkeit, wenn wir wenigstens zum Kontakt kämen, wenn wir einmal jüdische Menschen, Gemeinden aufsuchen. Oder es gibt inzwischen auch sogenannte messianische Gemeinden, jüdische Menschen, die Jesus als ihren Messias angenommen haben, wenn wir Kontakt zu ihnen suchen und damit ja irgendwie der Kirche begegnen, wie sie gemeint war. Jesus ist ja zuerst zum jüdischen Volk gekommen. Und wir machen immer wieder die Erfahrung, wenn man über etwas spricht, ist es die eine Sache. Aber wenn man einen Menschen begegnet, einem jüdischen Menschen, das ist eine völlig andere Gegebenheit. Und dazu kann ich nur Mut machen und einladen. Ich glaube, dass das ein Anliegen ist, ein Prozess ist, der wirklich auf Gottes Herzen ist. Ein Prozess der Versöhnung. Wir gehen noch eine Folie weiter, dass wir nicht nur uns irgendwie mal sehen und freundlich zum Gruß die Hand heben, sondern vielleicht auch Gemeinschaft haben. Leider habe ich das nicht geschafft, in der Präsentation an der Schnittmenge, an der Schnittfläche eine neue Farbe zu präsentieren. Aber die beiden Kreise oder die beiden Ellipsen durchdringen sich gegenseitig. Man geht aufeinander zu. Und gemeint ist dieser Prozess, der auf der nächsten Folie dargestellt ist, dass und auf der übernächsten Folie, gleich weiter bitte, ja, dass die Lebensbereiche zueinander kommen. So wie Paulus das schreibt im Epheserbrief, denn Christus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Und bitte noch weiter. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schafft. Also aus dieser riesigen Distanz ist eine Lebensgemeinschaft geworden, sozusagen der eine neue Mensch. Ich glaube, das ist Gottes Vision vom Reich Gottes. Das geht weit über unseren Gemeindeaufbau, Denkweisen und Konzepte hinaus. Ich glaube, dass das Gottes Anliegen für diese Zeit ist und hineinragend in die Ewigkeit, dass wir mit unserem älteren Bruder, mit diesem erwählten Volk, in Gemeinschaft, in Beziehung und in Einheit kommen. Und dann erfüllt sich dieses Wort, das wir im ersten Buch Mose, Kapitel 12, lesen und das wir kennen, womit ich schließen möchte. Der Herr sprach zu Abraham: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. In dir, Abraham und daraus hervorgehend Israel, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser menschliches Denken und Verstehen, der bewahre unser Herzen in Jesus Christus. Amen.